da wird jetzt irgendwie die Dubai-Schokolade durchs Dorf getrieben und Menschen stehen stundenlang an für diese Schokolade und geben da locker 16 bis 20 Euro für aus. Naja, ungefähr eine Woche später wird halt das Gespräch darüber geführt, es kann doch nicht sein, dass der Döner jetzt auf einmal 5 Euro kostet.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Herzlich willkommen bei Talk mit K, dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein einfaches Prinzip hat. Meine Kollegin Sarah Brasak und ich unterhalten uns im Wechsel und manchmal auch gemeinsam mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Die Advents- und Weihnachtszeit soll ja eigentlich die besinnlichste Zeit des Jahres sein. Bei mir klappt das allerdings meistens nicht. Ist eigentlich eher die stressigste Zeit. Man muss Geschenke besorgen. Man muss und möchte zu Weihnachtsfeiern. Plätzchen backen. Man geht auf den Weihnachtsmarkt. Man muss planen, was man essen will an Weihnachten. Und manchmal fühlt sich das alles an wie ein riesiger Berg, den man nicht bewältigen kann. Ich habe mir aber heute eine Expertin eingeladen, die uns dabei helfen wird, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und zwar die allerbeste, die man sich vorstellen kann. Sie ist nicht nur Köchin, Patissier, Foodstylistin, Journalistin, Buchautorin, Podcasterin, sondern auch noch eine famose Gastgeberin, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Und Sie kennen sie natürlich als langjährige Kolumnistin des Kölner Stadtanzeiger. Die Rampe ist gebaut. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen, Julia Floss.
Oh, hallo. Das ist jetzt auch eine steile Rampe. Oh,
oder?
Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank für diesen sehr freundlichen Empfang.
Sehr gerne. Du weißt, die Hürde ist hoch. Ich habe gesagt, ja. Du musst jetzt Ordnung ins Chaos bringen.
Absolut. Und ich dachte mir, wir machen uns das ein bisschen muckelig hier.
Ja.
Ich hab ein paar Kekse mitgebracht und auch ein kleines Getränk und da sprechen wir jetzt auch gleich drüber. Und ich finde es so ein bisschen dramatisch, aber komplett nachvollziehbar, dass sofort dieser Druck, dieser Stress da ist, sobald es ja eigentlich um was sehr, sehr Schönes geht, nämlich ein Weihnachtsmenü zu planen und GastgeberIn zu sein und eben die liebsten Menschen zu bewirten. Aber es ist ja jedes Jahr dasselbe Spektakel.
Das stimmt.
Alle sind irgendwie so Wochen vorher schon so ein bisschen gestresst. Und das finde ich ganz, 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 ganz schade. Und deswegen habe ich mir auch so eine innere Liste gemacht, sowohl mit Rezepttipps, aber auch so ein bisschen so Verhaltenstipps, so ein bisschen Reflexion tatsächlich. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Organisation, mit dem Management an. Punkt eins, ich finde, man braucht einen Plan. Man muss sich wirklich mal hinsetzen in einer ruhigen Minute und sich mal aufschreiben, wer kommt denn eigentlich alles? Wie viele Gäste habe ich? Wer ist Veggie? Wie viel Fleischesser habe ich? Und dann so mache ich es auch, egal ob ich für 3 oder für 10 Leute koche. Ich schreibe mir auf, was ich mir vorstelle, was ich für eine Vorspeise servieren möchte, was ich für einen Hauptgang, für ein Dessert, ob ich sowas wie eine kleine Aperitivo-Snackplatte servieren möchte, welche Getränke. Und das ist das goldene Buch. Auf dem basiert quasi alles, weil da hat man schwarz auf weiß vor Augen, welche Fragen sind noch offen, wie viele Veggies sind da, wer hat eine Unverträglichkeit und daran kann man sich dann auch langhangeln und vielleicht vorm Einkaufen einmal kurz in die Vorratskammer gehen, gucken, was habe ich eigentlich alles, dann eine Einkaufsliste schreiben und daraus halt auch so eine Art Zeitplan entwickeln. Und deswegen finde ich, ist Schritt Nummer 1, schreib einen Plan.
Würdest du denn empfehlen, also es gibt ja, glaube ich, 2 Lager, es gibt die sagen, also an Weihnachten gibt es bei uns jedes Jahr Gericht XY, die Kartoffelsalat- und Würstchen-Variante oder was weiß ich, der Gänsebraten oder so. Glaubst du, das ist ja zum einen auch Tradition, aber ist es sozusagen auch jetzt unter der Frage, die Panik ein bisschen im Griff zu haben, ist das eine gute Idee oder bist du eher so Team, ach, probier mal jedes Jahr was Neues?
Ich liebe diese Tradition schon sehr. Die gibt es bei uns in der Familie auch. Vor allen Dingen am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag, da ist vollkommen klar, es gab eigentlich jahrzehntelang, gab es immer so einen Truthahn und dazu fest Rotkohl, Brezelknödel und eine schöne Soße. Und mittlerweile, weil einfach dieser Truthahn wahnsinniger Aufwand ist und dann die GastgeberInnen auch ein paar Tage länger auf den Resten quasi sitzen bleiben, hat man das so ein bisschen runtergedeilt und sich zum Beispiel eine auch etwas unkompliziertere Version gesucht. Und in unserem Falle, weil es gibt, also wir sind alle omnivor, gibt es geschmorte Kalbsbäckchen dazu, geschmorte Ochsenbäckchen, nicht Kalb, sondern Ochsenbäckchen. Und deswegen finde ich, ich mag so Traditionen, an denen halte ich auch wirklich gerne fest. Wenn sich daraus aber irgendwelche Probleme entwickeln, dass es halt zu stressig dann auf einmal wird, dann kann man ja drüber nachdenken, an welchen Schrauben kann man drehen. Und eben auch dieses Stichwort, es entwickeln sich ja auch Menschen weiter und entwickeln wahlweise Allergien oder aber sagen, ich möchte keinen Fisch mehr essen, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und dann kann man ja auch an diesen festen Traditionen sehr wohl, wohlwollend und gemeinsam ein paar Schräubchen drehen.
Mhm. Merkst du eigentlich, also ich glaube, immer wenn man Leute einlädt, ist man oder die meisten sind dann ein bisschen nervös und wollen, dass das besonders schön ist und an Weihnachten natürlich nochmal. Merkst du eigentlich, wenn du eingeladen bist bei Leuten, dass sie bei dir noch ein bisschen nervöser sind, weil sie halt wissen, dass du Profi bist?
Ja, weil sie es meistens schon sagen, wenn sie die Tür aufmachen. Und das ist mir dann immer so wahnsinnig unangenehm, weil ich sitze da ja nicht mit einem Notizblock und einem Bleistift und mache irgendwelche oder beurteile irgendwas. Und ich freue mich ja einfach nur, dass ich Gast sein darf und dass jemand für mich kochen möchte.
Was ja eigentlich eben auch total schön ist, ne?
Ja,
bei dir genau ist es ja das. Eher oft andersrum, dass du alle bekochst, weil eben alle wissen, dass es so gut wird. Und das heißt, wenn du eingeladen bist, ist wahrscheinlich, denkst du dir einfach nur Halleluja und ich muss jetzt da bestimmt nicht irgendwelche Mängellisten erstellen.
Nein, um Gottes Willen. Aber ich muss mich natürlich selber so ein bisschen, oder sagen wir mal so, ich ertappe mich dann manchmal so ein bisschen dabei, wie ich natürlich irgendwie so diese Brille aufhab und denk, ah, okay, so machen Leute das also auch. Also verstehe, da muss die Küche nicht vor der Veranstaltung aussehen, als wäre sie frisch gewienert, sondern nee, da dürfen ruhig auch ein paar Sachen rumstehen. Und ja gut, dann hat das mit dem Tomatensalat halt nicht geklappt. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, kann man sich mal locker machen. Und also da muss ich mich auch regelmäßig ermahnen. Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Hinweis, auch im Hinblick auf das Weihnachtsmenü. Und dann sind wir eigentlich auch schon wirklich bei Punkt 2. Das ist so eine Mischung aus dem eigenen Perfektionismus mal so ein bisschen beiseite schieben und vor allen Dingen sich Helfer ranholen. Weil dann kann man diesen ganzen Stress auch mal verteilen. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, weil das, ich finde, das ist ganz häufig sowas Beidseitiges, dass man auf der einen Seite hat die gastgebende Person so eine ganz genaue Vorstellung, wie müssen die Abläufe sein, was soll alles sein und am besten mache ich das, weil dann weiß ich, dann wird's auch gut, dann muss ich da auch nicht nochmal drauf gucken und dann stellt sich relativ schnell in vielen Familien so eine gewisse Selbstverständlichkeit ein und das erzeugt dann so dieses Ungleichgewicht, dass jemand super gestresst ist und alle anderen liegen irgendwie vollgefressen auf der Couch und machen gar nichts. Und das andere ist halt eben auch, man muss auch ein bisschen lernen, die Zügel aus der Hand zu geben und zu sagen, ich muss mich jetzt hier auch, wenn mich das so stresst, muss ich mich auch nicht um alles kümmern. Also ich kann auch genauso gut mal sagen, der Theo kümmert sich jetzt mal um die Getränke. Warum muss ich denn das auch noch machen? Oder aber ich schreibe eine Einkaufsliste und dann bitte ich jemanden darum, diesen Einkauf sehr, sehr gewissenhaft zu machen. Oder Tischdecken, warum muss ich das denn auch noch machen? Oder Tisch abräumen und die Spülmaschine betätigen. Ich weiß, da gibt's immer diese Religion von wegen, wenn die Spülmaschine nicht so eingeräumt ist, dann funktioniert die nicht. Doch, die funktioniert auch. Und der Vorteil ist, man kann dann als gastgebende Person, die den ganzen Tag gekocht hat, auch auf seinem Hintern sitzen bleiben und den Wein austrinken und nochmal mit dem Brot über den Teller gehen. Und dann räumt halt eine andere Person die Spülmaschine einfach mal ein. Und dann ist das auch gut. Also auch so dieses Lernen, sich Hilfe zu holen und das dann auch zuzulassen.
Ja, das fällt ja vielen gar nicht so leicht, ne? Die sind dann gestresst und genervt. Aber ich glaube, genau, das ist der Punkt, den du sagst. Man hat ja das Gefühl, aber ich habe doch hier alles im Blick. Also muss ich auch alles machen. Da kommen wir eigentlich schon zu deinem dritten Tipp. Ist es vielleicht so, dass manche Leute auch zu ambitioniert an das Ganze rangehen? Also meinen, weil jetzt Weihnachten ist, muss es jetzt irgendwie das ganz besondere Menü sein mit noch einem Fruchtspiegel hier und irgendwie 8 Soßen da. Dabei wissen wir ja eigentlich, gutes Essen muss ja gar nicht unbedingt kompliziert sein, oder?
Ja, das hat dann auch wieder sowas mit dem mit der eigenen Motivation zu tun. Weil also ich bin zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn ich für Gäste koche, bin ich kein Fan davon, Sachen auszuprobieren, die ich noch nie gemacht habe. Und wenn die dann auch noch wahnwitzig kompliziert werden, also wenn ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben ein Lebkuchensoufflé gemacht habe, warum suche ich mir dann ausgerechnet den Abend, wo 8 Leute am Tisch sitzen? Also vielleicht mache ich doch was ich A, schon häufiger gemacht habe, wo ich also eine gewisse Routine und auch ein gewisses Selbstbewusstsein habe. Und vor allen Dingen, und dann sind wir wieder bei unserem Punkt 1, wir machen uns den Plan, wir gucken da drauf.
wenn ich doch in der Vorspeise schon irgendwas in Teig einwickle und zweierlei Sößchen und was nicht alles dazu mache und der Braten im Ofen mit 5 verschiedenen Beilagen und tralala, warum muss ich dann im Dessert auch noch ein handgerolltes Törtchen und ein Eis und noch einen Soßenspiegel, sondern vielleicht mal irgendwo, wenn man sich vielleicht auf einen Punkt fokussieren, wo man sagt, das möchte ich ausprobieren, das ist mir wichtig, das ist super aufwendig und dann das so ein bisschen verteilen. Dann ist halt, was weiß ich, die Vorspeise sehr aufwendig mit vielen Handgriffen und dann gibt's halt im Hauptgang Dinge, die einfach nur relativ lange im Ofen vor sich hinschmurgeln. Mhm. Oder halt auch im Dessert, dann mache ich das Eis halt nicht selber, sondern ich nehme halt ein paar Euro mehr in die Hand und ich kaufe halt ein sehr, sehr gutes, selbstgemachtes Vanilleeis zum Beispiel. Also ne, wenn man diesen Plan vor Augen hat, dann auch wirklich mal realistisch die Zeiten daneben, das ist 40 Minuten im Ofen, kann ich dann überhaupt entspannt, ruhig am Tisch sitzen bleiben und mitessen, wenn ich genau weiß, also ich habe jetzt eigentlich noch ungefähr 8 Minuten und dann müssen die Törtchen in den Ofen und dann müsste ich das Eis rausnehmen, damit das temperiert ist. Also auch da vielleicht nicht so super kompliziert machen, sondern auch ruhig mal einen Gang zurückschalten. Und man hat ja mehrere Tage Zeit, Dinge auszuprobieren, die man ausprobieren möchte und zu sagen, das ist super aufwendig und dazu mache ich was, was deutlich weniger aufwendig ist.
Also du würdest grundsätzlich davon abraten zu sagen, ich habe zwar in meinem Leben noch nie eine Gans gemacht, aber ich glaube jetzt Weihnachten, wenn da 10 Leute sitzen, ist der richtige Zeitpunkt, das einfach mal auszuprobieren.
Ich persönlich würde davon abraten. Ich sag mal so, wenn das jemand machen möchte, ist das natürlich auch, warum denn nicht? Aber dann würde ich auf jeden Fall so diese innere Haltung, ich breche zusammen, wenn das hier nichts wird, dann würde ich die vielleicht ein bisschen zurückschrauben und im Zweifel gucken, ob ich vielleicht noch irgendeinen Auflauf im Froster habe.
Du hast es ja gerade schon gesagt, dass beim Kochen ist es ja oft so, man muss die Uhr im Auge behalten, man muss viele Dinge gleichzeitig tun. Das ist auch, glaube ich, das, was so viele Menschen stresst,
ja,
also mich
total.
Auch, wenn ich koche. Was können wir denn tun, wenn es jetzt ums Zeitmanagement geht, um Dinge da vielleicht etwas für uns auch entspannter zu machen, also für die, die dann das Essen zubereiten?
Ich finde, es ist wichtig, dass man, und das sind dann auch so, wenn ich drauf gucke hier auf meine kleine Liste, sind es eigentlich 2 Punkte in einem, Zeitpuffer einplanen. Und zwar auch so Self-Care-Zeitpuffer tatsächlich. Also nicht planen, dass man wirklich von morgens um 10 bis abends 18.30 Uhr, wenn alle am Tisch sitzen, baller ich komplett durch. Bin ich nur am Schnibbeln und am Stehen und am Rödeln. Das ist anstrengend, sondern gucken, dass man dazwischen auch wirklich mal sich eine Stunde hinsetzt und die Füße hochlegt und mal in den Keksteller greift. Und auch gerade so im Hinblick auf dieses abendlich, weil es ist ja irgendwie ein Festmahl, auf das man sich freut, auf das man irgendwie wochenlang hingearbeitet hat, im Sinne von, ich habe da schon sehr viel drüber nachgedacht, dass man dann auch wirklich einen gewissen Zeitpuffer einplant, wo man eben nochmal sich den ganzen Bratengeruch vom Körper wäscht und vielleicht ein bisschen Mascara ins Gesicht und einmal Haare hochstecken und dass das nicht alles so wahnsinnig gehetzt ist. Und dann kann man eben mit Hilfe seines Plans, den man ja gemacht hat, wie wir ja gelernt haben, kann man auch definitiv Dinge, die kann man teilweise eine Woche vorher machen. Irgendwelche Teige. Ich habe mir vorgenommen, ich mache Ravioli im Hauptgang. Man kann Pastateig hervorragend einfrieren. Dann knete ich den und dann nehme ich den halt einfach raus. Oder man kann die Ravioli sogar im Ganzen schon fertig machen und einfrieren. Das kann man eine Woche vorher machen und dann friert man die ein. Rotkohl muss nicht am Tag des Essens gemacht werden oder irgendwelche Teige fürs Dessert. Man kann, oder Marinaden. Also alles, was man vielleicht vorher schon mal machen kann, da auch mal einen Blick drauf werfen und sagen, okay, ich muss das jetzt nicht alles an diesem Tag 8 Stunden schnibbeln und rühren und kochen machen, sondern wirklich auch mal ein bisschen früher, man muss das ja auch, also man kann Dinge wirklich auch mal locker einfrieren und dann, wenn man halt einen Dreigang plant für 8 Leute, das ist richtig viel und wahrscheinlich auch noch irgendwelche Kekse und Plätzchen und Kram, da mal so ein bisschen Zeitpuffer einplanen und ich finde das auch gerade was so, das, also Küchenjargon wäre, das Menü zu schicken, das, was da häufig so ein bisschen Druck rausnimmt, sind so kleine Kniffe wie zum Beispiel so eine Aperitivo-Platte ist jetzt, klingt größer als es eigentlich ist.
Klingt famos.
Und also eine Aperitivo-Platte kann natürlich so eine richtig schöne Feschbar-Platte sein mit ein bisschen Schinken und irgendwie einem guten Käse oder sowas. Man kann das aber auch wirklich runterdeilen und Es gibt ganz tolle Rezepte, von mir zum Beispiel, wo man selbst eingelegte marinierte Oliven, das ist ein Zeitaufwand von 5 Minuten und dann lässt man das mal 2 Tage im Kühlschrank marinieren und dann ist was auf dem Tisch, wo die Gäste auch zwischendurch einfach mal so ein bisschen was zu snacken haben, und damit überbrücken Restaurants ja auch gerne mal eine Wartezeit, dass dann ein leckeres Brot auf dem Tisch steht und vielleicht irgendwie eine selbstgemachte tolle Gewürzbutter oder sowas. Und ja, sowas finde ich ist auch eine gute Möglichkeit, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Mhm. Oder aber das, was ich zum Beispiel mitgebracht habe.
Ich wollte gerade sagen, im Wort Aperitivo-Platte ist ein entscheidendes Wort. Können wir darauf bitte zu sprechen kommen?
Ich finde auch, dass eine Aperitivo-Platte manchmal wirklich auch die Vorspeise super ersetzen kann. Und da gehört bei mir auf jeden Fall ein Getränk dazu. Mhm. Und ich habe uns einen kleinen Weihnachtsaperitiv oder Adventsaperitiv mitgebracht.
Wir stoßen erst an.
Ding.
Und dann. Köstlich. Moment. Ah, super. Was ist das? Das schmeckt auf jeden Fall fruchtig und genau weihnachtlich.
Und das ist
Zimt,
was?
Nelke, irgendwas?
Ja, auf jeden Fall kräftige Gewürze. Und das ist etwas, was wahnsinnig schnell geht. Ich finde, es macht total was her und man freut sich dann ja auch darauf. Ich habe einen Granatapfelsirup selber gemacht. Und ich finde, so Sirup selber machen klingt nach wahnsinniger Aufwand. Nee, das ist in der Regel ein Fruchtsaft mit ein bisschen Zucker und ein paar Gewürzen, einmal aufgekocht, 2 Minuten köcheln lassen und wieder abkühlen lassen und fertig ist der Sirup. Das ist also wirklich überschaubar aufwendig. Und das hier ist in dem Falle eben Granatapfel. Man kann das entweder mit Granatapfelsaft machen, den ich vorhin zufällig in einem ganz normalen Supermarkt einfach gesehen habe, oder eben mit frischen Granatapfelkernen, die zusammen mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker. Hier ist Sternanis und Kardamom sind da drin. Man kann aber auch noch ein bisschen Zimt, eine Vanilleschote. Ich habe noch so ich habe eine Orange so abgeschält und habe die Schale mit in den Sirup gemacht. Habe das aufkochen lassen, bis sich der Zucker auflöst. Und habe das noch 2 Minuten köcheln lassen. Habe das durch ein Sieb passiert, abkühlen lassen. Und jetzt kann man das entweder, wie in unserem Falle, mit einem kleinen Cremant aufgießen. Man kann das aber auch alkoholfrei gestalten. Und das ist ja auch sowas. Also es ist nicht so wahnsinnig aufwendig, aber es ist sowas Besonderes. Und dann haben die Gäste was zu tun. Man freut sich in der Küche. Also das finde ich auch sowas, als Gastgeberin unbedingt einplanen, dass man Teil vom Geschehen ist. Dass man sich dazusetzt, dass man mit anstößt, dass man die dreckige Schürze auch mal auszieht und sich immer wieder so ein bisschen selber ermahnt, Moment mal, ich gebe hier eigentlich gerade ein Fest und ich weiß, ich bin total gestresst, weil ich habe noch 12 Sachen im Kopf, was ich jetzt alles machen muss. Aber naja, man freut sich ja drauf, diese Dinge zu kochen und zu backen, um sie anschließend zu essen. Also vielleicht auch zwischendurch wirklich mal freudestrahlend zu diesem Gläschen greifen und sagen, oh, das ist aber lecker, das habe ich aber lecker gemacht.
Das ist ja für mich eine der großen Lehren aus das perfekte Dinner, und zwar jetzt mal jenseits von allem Essen, dass man da wirklich Leute sieht, die dann da auch wieder mit so hochambitionierten Plänen rangehen, dass die aber quasi den ganzen Abend überhaupt nicht präsent sind.
Ja.
Also die Gäste müssen sich dann alleine beschäftigen, weil diese Person eigentlich immer nur in der Küche ist und höchstens mal zum Servieren und dann Essen dabei ist. Das ist ja eigentlich auch total schade, weil eben man möchte ja auch Teil des Ganzen sein, ne?
Ja, und das ist so dieses, finde ich, was man so beim Gastgeben auch echt so ein bisschen lernen muss. So dieses, nee, du bist dann nicht Koch, Köchin in der Küche und man sieht dich draußen am Gast nicht, sondern nee, du sitzt dabei und du freust dich über das, was du da gemacht hast. Und es wäre total schön, wenn du dich da, also ja, wenn man sich da ab und zu mal so ein bisschen dran erinnert und dann halt wirklich auch nicht so komplett abgekämpft mit dieser dreckigen Schürze an diesem fein gedeckten Tisch mit diesen fantastischen Gerichten sitzt und eigentlich möchte man alleine im Grauburgunder auf der Couch sitzen und überhaupt nichts mehr mit der ganzen Veranstaltung zu tun haben.
So, ich trinke jetzt nochmal ein Schlückchen von diesem wirklich fantastischen Getränk. Mhm. Wir packen das Rezept für den Sirup in die Shownotes. Dann kann das jeder, der möchte, nachmachen. Ich werde das auf jeden Fall probieren.
Unbedingt. Und wie gesagt, man kann das auch ganz locker alkoholfrei aufgießen. Mhm. Entweder wirklich mit einem Sprudel oder auch sowas wie es gibt ja auch so Traubensecco, Birnensecco. Das sind ja alkoholfreie Obstsektvarianten. Mhm. Kann ich mir sehr lecker vorstellen.
Sehr gut.
Mit einer Birne. Mhm.
Jule, wir kommen jetzt zu einem Punkt, der für viele, glaube ich, das große, große Streitthema ist.
Oh Gott, ja.
Wir haben ja den Onkel Günther, der sagt, ohne Gans oder Ente oder weiß der Kuckuck auch was, ist das für mich kein Weihnachtsfest.
Ja, und das dann Fleisch muss auf den Tisch.
Und jetzt haben wir das andere Familienmitglied, das seit einem Jahr vegetarisch oder vegan lebt. Was machen wir da? Ist da der Familienstreit programmiert oder können wir die Familienzusammenkunft noch irgendwie retten?
Ich bin der Meinung, man kann die Familienzusammenkunft sehr, sehr gut retten und unglücklicherweise hilft da nur Kommunikation.
Unglücklicherweise ist
schön. Ja, weil also man wünscht sich ja, dass sich das dann einfach so von selbst irgendwie auflöst und dass, was weiß ich, die einen, die so ein bisschen sturer sind, die denken sich, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht, wir machen das jetzt die nächsten 10 Jahre auch genauso und wenn die doch kein Fleisch isst, dann soll sie sich entweder Kartoffeln essen oder sich eine Alternative mitbringen. Und ja, das finde ich, das sind halt auch dann wieder so verhärtete Fronten, wo halt ganz klar irgendwie zugewiesen ist, wer hat was zu tun. Und das lässt halt wirklich so diese Freude an diesem Abend, dass man zusammenkommt und dass man was Schönes zusammen isst, nimmt die so total raus. Und man kann doch sich auch da vorher einfach mal in Ruhe drüber unterhalten und Möglichkeiten finden, da an gewissen Schräubchen zu drehen. Und es muss ja nicht immer dieser Gedanke sein, ja, das isst die ja da nicht. Die versaut uns jetzt ja quasi den ganzen Abend. Nee, sondern es gibt ganz wunderbare Dinge, die ganz, ganz köstlich sind, die man ganz locker in so ein Menü einbauen kann und die dann halt auch nicht zwangsläufig immer zusätzlich gekocht werden müssen, weil ich finde, das ist es ja. Du kannst ja da nicht erwarten, dass da, wenn da 5 verschiedene Leute am Tisch sitzen, die alle verschiedene Unverträglichkeiten, Essverhalten haben, dass man auf die alle, also es wird für jeden separat gekocht. Ich habe beim Podcast Umami Town, den ich ja zufällig mit meiner lieben Kollegin Anke van der Weyer habe.
Und den man überall hören kann, sehr zu empfehlen.
Ja, wir kommen auch immer donnerstags. Und wir machen regelmäßig so sehr simple, aber sehr gute Rezepte, die im Backofen funktionieren und die in sehr vielen Fällen einfach von sich aus vegetarisch sind, ohne dass wir es massiv drauf angelegt haben. Und wir haben zum Beispiel in der letzten Rotkohl-Folge, natürlich müssen wir kurz vor Weihnachten über Rotkohl sprechen, haben wir einen fantastischen Orangen-Miso-Rotkohl gemacht. Und da wird dieser Rotkohl einfach wirklich nur in so dicke Wedges geschnitten. Also man achtelt so einen Kopf Rotkohl und der wird mit so einer Marinade aus Miso-Paste und Orangensaft und eben noch ein bisschen Sesamöl, ein paar Gewürzen, wird der eingepinselt und wandert einfach nur für eine halbe Stunde in den Backofen. Das ist, wie ich finde, überhaupt nicht aufwendig, so im Vergleich zu, was ansonsten noch so Knödel machen und so weiter auf so einem Weihnachtsmenü steht. Und das ist eine fantastische Vegetar. Das ist ein super Hauptgang, eignet sich aber auch super als Gemüsebeilage. Also, dass man dann vielleicht zum Beispiel, also es wäre dann so ein Schräubchen, wenn es immer Rotkohl gibt, dass man entweder den Rotkohl halt einfach so variiert, dass er für die einen ein Hauptgang ist und für die anderen halt immer noch eine Beilage, dann ist es ja nicht, man hat nicht zusätzlich etwas gemacht. Oder halt eben wirklich dieses untereinander mal absprechen, wie kann man sich gegenseitig helfen, was kann ich machen. Ich möchte unbedingt, dass es eine Gans gibt, also sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen in der Küche einbringen und nicht einfach nur da mit verschränkten Armen sitzen und sagen, ich will aber die Gans. Und auf der anderen Seite dieses, welche Lösung finden wir denn? Kann ich irgendwas mitbringen? Kann ich irgendwas vorbereiten, was eben meinen kulinarischen Erwartungen entspricht?
Hast du denn, also ich, weil in meiner Familie gibt es eine Tradition und ich glaube, die gibt es bei vielen Familien. Bei uns gab es immer und gibt es auch immer noch Fleischfondue. Fand ich auch immer sehr schön, weil das sowas ist. Das dauert lange, da hat man viele so kleine Portionen. Ist ja wie bei Raclette oder so auch, das mögen ja deswegen auch viele und ich finde das auch schön und ich würde das auch gar nicht ändern wollen. Jetzt ist es aber so, ich esse seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr und andere Familienmitglieder auch, möchte aber diese Tradition trotzdem beibehalten. Hättest du denn eine Idee zum Beispiel jetzt auch in so einem Fall oder muss man dann sagen, da müssen wir leider kapitulieren, das lässt sich nicht lösen, das Problem?
Das heißt, für euch bleibt nur Salat, Dip und Brot.
Genau.
Ja, und das fände ich halt auch wiederum so ein bisschen schade und ich würde dann natürlich sofort über so Dinge nachdenken wie, was wäre denn eine vegetarische Option in deinem Falle, die man auch vielleicht zusammen vorbereiten kann, die aber ein ähnliches Garverfahren hat? Also, dass man einfach wirklich auch dieses, man sitzt zusammen und hält eben sein Spießchen in den Topf und es brutzelt. Und ich dachte direkt an sowas wie, man kann ja so kleine Frühlingsrollen selber machen und die kann man ja, man kann Frühlingsrollen zum Beispiel mit Rotkohl füllen, dann haben die so ein bisschen so einen weihnachtlichen Appeal oder dass man sich so eine kleine Pilzpfanne brät und hackt die klein und füllt die halt in diesen, also man kann so Frühlingsrollenteig einfach fertig im Asialaden aus dem TK kaufen und wickelt die zusammen oder aber, was ist denn mit so kleinen marinierten oder auch rohen, zum Beispiel so Brokkoli-Röschen. Und dann hat man halt so einen kleinen Pott mit einem Bierteig daneben stehen. Da muss man sich maximal überlegen, weil das wird dann schon so ein bisschen mit diesem Bierteig, wird das so eine kleine Sauerei und die anderen wollen da halt noch ihr teures Fleisch reinhalten, ob man dann vielleicht mit so zwei Fetttöpfchen arbeitet. Aber das ist ja letztendlich, finde ich, schmälert das überhaupt nicht das Erlebnis. Und das ist ja auch was, ich meine, so ein Bierteig ist in ein paar Minuten zusammengerührt und ein Blumenkohl geputzt. Und das ist ja, ich finde das sehr, sehr lecker. Ich stelle mir das total schön vor. Und dann seid ihr halt auch, man ist nicht so ein Außenseiter, immer so dieses, und dann schielen alle auf den Teller und so, da liegt ja die Gans gar nicht drauf. Oh, was stimmt denn da nicht? Sondern nee, es ist was da, was lecker ist. Und was möglicherweise auch jemand, der sich vorher eine Portion Fleisch reingezogen hat, der sagt, oh, könnte ich da mal so ein Frühlingsröllchen probieren? Mhm. Habt ihr noch so ein Blumenkohlröschen für mich?
Klingt super. Werde ich vielleicht ausprobieren. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Muss ich nochmal besprechen, aber ich glaube, da geht was. Wir haben ja schon gehört, was alles wichtig ist, also Planung, Aufgabenverteilung, nicht zu kompliziert. Aber kannst du vielleicht mal grundsätzlich sagen, was macht denn jetzt, ohne sozusagen jetzt jedes Detail festzulegen, aber was macht denn ein gutes Menü aus? Also gibt es da für dich generelle Regeln, wo man sagen kann, darauf sollte man so ein bisschen achten bei der Zusammenstellung?
Abwechslung. Ich finde, das wichtigste Wort in dem Zusammenhang ist Abwechslung, dass man nicht nur süß und knusprig und Fleisch hat, sondern dass man durchaus mit kalt, mit warm, mit weich, mit knusprig, mit süß, mit sauer, bitter, Umami, dass man wirklich abwechslungsreich ist. Und das, finde ich, ist dann auch noch so mein lieber Punkt 8, der kommt dann dazu, denk an die Ballaststoffe, dass man wirklich so ein bisschen von diesem, weil wir kennen das alles, nach den zwei Weihnachtstagen liegt man quasi mit so einem Riesenranzen im Koma und ist so völlig antriebslos, weil man sich halt hauptsächlich dicke Soßen, relativ viel Fleisch und ordentlich Weißgebäck reingezogen hat. Da doch vielleicht mal so ein bisschen auch an die Saison denken und vielleicht mal irgendwo einen kleinen Bittersalat in der Vorspeise einbauen. Kürbis, Rotkohl. Es gibt auch wirklich winterliches Gemüse, was man super in so Menüs einbauen kann. Und dann gibt es möglicherweise, dann ist die Gans vielleicht eins kleiner. Ich weiß, jetzt werden sie alle wieder aufschreien. Aber dann gibt es möglicherweise zwei Gemüsebeilagen. Dazu gibt es einen Rotkohl und einen geschmorten Lauch zum Beispiel. Also, dass man auch wirklich nicht nur an diese Abwechslung, was das Ganze einfach total lecker macht und man möchte eigentlich nicht aufhören, aber eben auch wirklich so ein ganz kleines bisschen gesundheitlich, vielleicht mal irgendwo ein bisschen Gemüse, eine Handvoll Vitamine, paar Ballaststoffe einbauen. Und ich bin so ein Riesenfan von Bitterstoffen. Mhm. In sowas, wir sprechen über ein wunderschöner Radicchio, eine Endivie, Oliven haben Bitterstoffe, Kapern haben Bitterstoffe. Und die vielleicht nicht erst am Ende des Menüs konsumieren, in Form von einem Magenbitter, sondern damit starten, weil diese Bitterstoffe, die haben zwei ganz wunderbare Effekte. Effekt Nummer eins ist, sie helfen unserem Körper dabei, dieses ganze Fett, dieses ganze Weißmehl zu verarbeiten. Und das zweite ist, die senden unserem Gehirn ein kleines Signal, wir sind übrigens satt. Das machen die Bitterstoffe. Deswegen vielleicht sowas in der Vorspeise, kann ich mir immer super vorstellen. So eine Mischung aus Bittersalaten und dazu vielleicht entweder so eine schöne Terrine oder auch so, was weiß ich, so Ziegenkäsebällchen, die meinetwegen frittiert sind. Aber darunter ist halt so ein richtig schöner, knackiger Bittersalat. Ja, und dann kann man sich ja auch mal getrost dem schweren, süßen Hauptgang zuwenden. Aber dann kommt vielleicht so dieses Signal, und den zweiten Teller brauche ich jetzt eigentlich gar nicht.
Das ist eine gute Idee. Das ist auch wahrscheinlich sehr viel schlauer, als dann, wie du gerade sagtest, den Schnaps nach dem Essen zu trinken. Das ist ja, glaube ich, auch für den, ist eigentlich auch Quatsch, oder? Das ist auch für den Körper dann eher noch eine zusätzliche Belastung.
Genau, der Körper ist dann tatsächlich, also ich finde, jeder soll das so machen, wie er möchte. Und wenn das dazu gehört, unbedingt. Und ich mache das manchmal auch gerne. Aber tatsächlich, also der Körper verarbeitet dann erstmal den Alkohol und stoppt eigentlich das, was dieser Magenbitter machen sollte, nämlich irgendwie einem helfen, Fettstoffwechsel anregen und so weiter. Nee, und der Körper dann so, Moment mal, hier ist gerade Alkohol reingeflossen, ich muss den erstmal gerade verarbeiten. Deswegen ist es eigentlich nicht förderlich.
Es ist eher kontraproduktiv, ja. Um es mal zusammenzufassen. Du hast es eben schon gesagt, aber wir wollen es nochmal ausdrücklich sagen, deine neunte goldene Regel ist nämlich, wer kocht, spült nicht.
Ja, finde ich ganz wichtig. Und das, finde ich, muss sich sowohl die gastgebende Person sehr, sehr laut vornehmen, als eben auch sämtliche Menschen, die an diesem Tisch sitzen und den ganzen lieben langen Tag bekocht und betüttelt wurden, Hintern mal kurz von der Couch hoch und wirklich sehen, was hat diese Person eigentlich den ganzen Tag geleistet. Ich weiß, wo die Küche ist, ich weiß, wie eine Spülmaschine funktioniert und wenn ich nicht weiß, wie eine funktioniert, ich weiß auf jeden Fall, wie ein Wasserhahn und Spülmittel funktionieren. Also, wer kocht, spült nicht, finde ich, ist eine goldene Regel.
Genau, und das 10. wollen wir auch nochmal wiederholen, hast du eben auch schon mal gesagt, aber ist auch ganz wichtig, man darf auch vor lauter Gastgeberei, sollte man sich selbst nicht aus den Augen verlieren.
Ganz genau. Plan Zeit fürs Outfit ein, plan Zeit, dich dazu zu setzen und zu genießen, was du da gemacht hast und eben Teil dieses wunderschönen Abends zu sein, den du mühselig gestaltet hast. Und spring nicht sofort auf, also das kenne ich aus der eigenen Familie, sobald jemand sagt, oh, da fehlt aber der Löffel im Rotkohl und sofort aufspringen, da fehlt ein Löffel im Rotkohl, steh auf und hol den, du weißt, wo der ist. Also die Person, die den ganzen Tag gekocht hat, ja, darf auch wirklich, nicht nur darf, sondern muss zwingend auch mal in Ruhe dabei sein und das genießen, was sie da gezaubert hat.
Finde ich ein sehr, sehr gutes Motto. Und ich glaube, wenn man sich an diese Regeln hält, dann sollte das funktionieren mit dem fantastischen Weihnachtsfest, bei dem alle auch was davon haben und Spaß haben. Ich würde gerne, weil ich glaube, dass das viele Leute interessiert, dich kennen viele Leute aus deinen Kolumnen, aus deiner Arbeit, aus deinem Podcast, man kann dich bei Hier und Heute sehen. Also es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Was man da natürlich nicht über dich erfährt, ist, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen zu sagen, ich will jetzt Essen und Kochen zu meinem auch beruflichen Mittelpunkt machen? War dir das schon irgendwie zu Schulzeiten klar oder wie kam es zu der Entscheidung?
Das war mir wirklich überhaupt nicht klar und ich war, als ich Abi gemacht habe, war ich einfach komplett überfordert mit dieser Entscheidung, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Job suchen, den ich mein ganzes Leben lang mache. Ich finde, das ist von einer 18-Jährigen oder von so jungen Menschen, ich finde, das ist sehr, sehr viel verlangt, an dieser Stelle diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, das ist völlig absurd, ich habe in einem Tennisclub gekellnert und da hat jemand sehr, sehr ambitioniert gekocht und ich habe natürlich als Kind und als Jugendliche habe immer gerne meiner Mutter in der Küche geholfen, weil die aber auch wirklich diese Hilfe rangeholt hat und war da immer ganz interessiert. Aber das hat immer alles eine bestimmte Grenze. Und irgendwie hat es mich, weiß ich nicht, wahnsinnig gereizt zu sehen, was da in diesem Tennisclub alles gekocht wurde. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben völlig banal eine Pasta aglio e olio gegessen. Da haben mir die Ohren geschlackert. Sowas hatte ich noch nie gegessen. Und ja, dann blühte irgendwie so dieser Wunsch auf, ich glaube, ich möchte in die Gastro und ich möchte nicht Service machen. Ich glaube, ich möchte in die Küche. Und dann hatte der damalige Küchenchef dort relativ schnell Zettel und Stift parat und hat mir halt einfach Läden aufgeschrieben und gesagt, so, und da schickst du jetzt mal eine Bewerbung hin. Ich hatte gar keine Ahnung und er hatte mir wirklich nur die besten Häuser im Land, ich hatte von Spitzengastronomie überhaupt keine Ahnung, der hat mir wirklich nur die Top-Adressen von Baden-Württemberg bis hoch nach Schleswig-Holstein aufgeschrieben. Ich habe überall die Bewerbung hingeschickt und dann kam halt von der Traube Thonbach relativ schnell die Ansage, möchten Sie bei uns mal 3 Tage Küchenpraktikum machen? Und ich war noch nie in meinem Leben so K.O., ich war noch nie in meinem Leben so müde. Und dann habe ich mich da aber wirklich relativ schnell entschieden, ja, ich glaube, das ist das, was ich machen möchte.
Wie hart ist das, der Job? Ich stelle mir das ziemlich hart vor. Viele Leute kennen The Bear, diese Disney-Serie, wo der Stress auch Programm ist, also die ganze Serie transportiert das. Du kannst das am besten beurteilen, ob das übertrieben ist oder nicht. Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn man in der Spitzengastronomie in der Küche arbeitet?
Das ist wirklich wahnsinnig stressig. Und das ist auch, das hat relativ viel auch mit Adrenalin zu tun, gerade diese Servicezeit. Also die Produktion in der Küche, die geht ja viel, viel früher los als die Restaurantöffnungszeiten. Ist ja vollkommen klar, das muss ja alles vorbereitet werden. Und man hat quasi jeden Abend oder auch jeden Mittag und jeden Abend, wenn es auch noch Mittagsservice gibt, hat man ja wirklich so eine Art inneren Wettkampf, so eine To-Do-Liste. Ich muss die schaffen. Es gibt nicht die Option, ich kann das nicht schaffen, dann ist das halt aus. Nein, die Option gibt es nicht. Ich muss das schaffen, egal wie. Und wenn ich früher anfange und durchmache und abends länger da bleibe und dann wirklich dieser Rush, diese Adrenalinausschüttung, wenn dann so, dann kommen so die ersten 2-3 Tische, dann geht das so langsam los. In der Regel hat man dann noch so kleine Tätigkeiten wie Kräuter schnibbeln, was man so nebenher machen kann, und dann trudeln so die ersten Bongs in der Küche ein, und dann ist aber natürlich irgendwann einfach die Bongleiste voll, dann ist Rush Hour und dann geht's wirklich nur darum, wirklich wie so ein, ich glaube, das ist wirklich mit so einem sportlichen Wettkampf zu vergleichen, dass man das in einer gewissen Geschwindigkeit und immer halt in dieser Qualität, die man erzeugen möchte, auf den Punkt bringt, dass die Gäste nicht zu lange warten. Diese ganze, das ist ja ein einziges Multitasking. Man kann ja nicht einfach eine Sache machen und dann ist gut, sondern man hat ja permanent, oh, ich brauche noch das, oh, ich brauche noch das, oh, das geht jetzt da in den Ofen. Und das ist wirklich, da wird sehr, sehr viel Adrenalin ausgeschüttet. Und deswegen ist so nach dem Service, dass viele erstmal so einmal ganz kurz erschöpft vor die Tür gehen. Und also damals wurde auf jeden Fall noch das fast das komplette Küchenteam einfach vor der Tür eine Zigarette geraucht und einmal so auch die geröteten Gesichter dann so in der Runde und einmal durchatmen so. Und dann geht man einfach nochmal, gehen alle wieder rein, dann wird die Küche aufgeräumt, dann werden die Bestellungen geschrieben. Also das ist schon, das ist ein körperlich, aber auch emotional super anstrengender Beruf. Und ich habe höchsten Respekt vor allen, die das machen und die da auch immer noch eine wahnsinnige Leidenschaft für haben.
Es ist ja auch so hart, oder so stelle ich mir das zumindest vor, du kannst dich ja nie auf dem ausruhen, was dir am Vorabend gelungen ist. Also du kannst ja nicht sagen, aber gestern ist ja super gelaufen. Also gestern war das Steak übrigens ganz toll, wenn sich die Leute beschweren und sagen, das ist heute nicht. Also eigentlich muss ja wirklich jeden Tag, fängst du wieder von vorne an.
Absolut, genau das. Und es ist ja auch wirklich dieses, oh Mensch, jetzt habe ich ja diesen Wahnsinns-Service. Oh, da kamen noch, weiß ich nicht, 15 Walk-ins oder was, also die nicht reserviert hatten, die nicht angemeldet waren. Und jetzt sind alle meine Schubladen leer, aber yay, ich habe das ja heute geschafft. Ja, jetzt sind deine Schubladen leer. Das heißt, du musst morgen eine Stunde früher anfangen, weil die Schubladen müssen ja wieder voll sein. Und es, also gerade auch so November und die Adventszeit, mit diesen ganzen Weihnachtsfeiern und so, das ist schon, das ist einfach viel. Und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend, ja.
Du hast das ja gerade sehr anschaulich beschrieben, wie stressig das ist, jeden Abend in der Küche zu stehen. War das der Grund, warum du dich dann irgendwann entschieden hast zu sagen, Kochen bleibt meine Leidenschaft und bleibt auch mein beruflicher Lebensmittelpunkt, aber ich muss irgendwie was anderes machen? Ich will das nicht bis ans Ende meines Berufslebens machen.
Es war ein Potpourri an Gründen. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass eben diese ganzen Schattenseiten, die dieser Job leider mit sich bringt, dass die dafür gesorgt haben, dass mir diese eigentliche Freude an dem, was ich da mache, das wurde komplett zerlegt. Und zu diesem Potpourri gehört natürlich dieser unglaubliche Stress und dass man eigentlich, also mein Leben bestand aus nichts anderem mehr als arbeiten gehen, und ich hatte nahezu keine Freizeit und habe in dieser Zeit, also auch wenn man dann frei hat, habe ich mich meistens erholt und irgendwie versucht, so lange wie möglich zu schlafen. Und Geld hat eine Rolle gespielt, weil es ist einfach unfassbar. Man kommt da irgendwie mit 14, 15 Stunden nach Hause und es spiegelt sich halt im Geldbeutel wirklich gar nicht wieder. Tatsächlich hat bei mir auch eine große Rolle, eine Form von Sexismus gespielt, weil es ist ein männerdominierter Beruf, und es hatte auf jeden Fall in den 10 Jahren, die ich da erlebt habe, hatte es ganz, ganz häufig diesen Lockerroom-Vibe, also einfach 10 einigermaßen ungezügelte Typen und eine Frau, und man musste sich immer so sehr beweisen, und wenn man Teil vom Team sein wollte, musste man immer 200% geben. Und das sind diese täglichen Kämpfe, die man ausgetragen hat, einfach nur, weil man eine Frau ist. Das wurde mir irgendwann, ich war es so leid, ich hatte die Schnauze irgendwann einfach so voll, wenn ich das mal so ganz plump sagen kann, dass ich mich halt wirklich dann auch irgendwie mit einem Azubi darüber angelegt habe, wer welche Hierarchien hat und wer wem was sagt. Und dass man halt, ja, am Ende des Tages war man immer irgendwie die kleine Frau, die dann doch nicht so richtig ernst genommen wurde. Und das hat mir sehr zugesetzt, und irgendwann war ich es einfach leid und habe gesagt, okay, ich glaube, das ist es nicht. Ich muss mir was anderes suchen.
Und war dir dann schnell klar, wie das andere aussehen soll? Ist ja ein Schritt zu sagen, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, ich habe in diesem Job gearbeitet und jetzt muss irgendwie was anderes her. Wie ist es dann abgelaufen?
Das war eine heftige Zeit, weil ich hatte mir natürlich eine gewisse Karriere aufgebaut. Also ich war ja auch nicht unerfolgreich in dem, was ich da gemacht habe. Und dann ist man halt noch nicht mal 30 und stellt fest, ich muss noch mal auf Null setzen. Was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich dafür entschieden zu studieren. Ich habe Journalismus und Medienkommunikation studiert und war eigentlich wirklich in dem Modus zu sagen, ich will mit Gastronomie nichts mehr am Hut haben. Ich bin raus. Und das hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert, weil Kochen und Gastronomie und die Begeisterung für Lebensmittel, das ist einfach ein wahnsinnig großer Teil von mir und das fließt mir förmlich durch die Adern. Und dann habe ich im Rahmen des Studiums habe ich halt eben Praktikum zum Beispiel beim Kölner Stadtanzeiger gemacht. Und da kam dann relativ schnell die Frage, ob ich nicht zum Beispiel über Restaurants schreiben möchte. Und ich habe da ein bisschen mit gehadert, weil ich selbstverständlich auch die andere Seite kannte. Und was es halt bedeutet, wenn auf einmal ein Restauranttester, eine Restauranttesterin im Laden ist, welche Aufregung da auf einmal herrscht und auch, ja, sie hatten auf jeden Fall in den Küchen, in denen ich gearbeitet habe, nicht unbedingt immer den besten Ruf und dann, dass ich auf einmal auf der anderen Seite sitze, das wollte ich auch nicht und ja, deswegen habe ich mich auch voller Überzeugung dafür entschieden, nicht über Sternegastronomie zu schreiben, sondern auch ausschließlich, ich glaube, es gibt eine einzige Ausnahme in diesen fast 13 Jahren, ausschließlich Empfehlungen auszusprechen. Wenn ich einen Laden gut finde, sei es eine Eisdiele, eine Bar, ein thailändischer Imbiss oder ein Brauhaus, ein Kölner Brauhaus, wenn ich den gut finde, dann bespreche ich den auch aus Überzeugung.
Auch um da wieder so ein bisschen Berührungsängste abzubauen. Also das ist ja oft so, dass, glaube ich, gerade jetzt, wenn es um Sterneküche geht, glaube ich, ist das bei vielen Leuten ist das schon auch so eine sehr große Hemmschwelle. Und ich habe bei dir mal so ein bisschen den Eindruck, es geht ja eben auch darum zu sagen, muss man nicht haben, glaube ich, aber man kann auch toll essen gehen, man kann auch tolle Erlebnisse kulinarische haben. Und das muss jetzt nicht direkt immer so das absolut High-End-Level mit ich weiß nicht wie vielen Sternen sein.
Ja, ich finde das tatsächlich vor allen Dingen in Deutschland eben diese innere Hürde, diese innere Barriere, so ein Restaurant zu betreten, dass das relativ verbreitet ist. Und natürlich ist es in der Spitzengastronomie, in der Sternegastronomie ist diese Hürde riesig. Und natürlich in Berlin haben Gastronomen einen Weg gefunden, das so ein bisschen abzubauen, aber das ist halt immer so dieser Leuchtturm. Aber ansonsten ist es, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es über weite Strecken einfach so ein völlig undenkbares Ding, dass man in so einen Sterneladen geht, weil das kostet ja Unmengen Geld und man weiß nicht, wie man sich verhalten hat und man hat irgendwie immer noch dieses Klischee von dem super arroganten Kellner mit den weißen Handschuhen vor Augen, der einem quasi an der Nasenspitze ansieht, was man verdient und dass man hier überhaupt gar nichts verloren hat. Und also ich fände es total schön, wenn man das abbauen könnte, aber tatsächlich setzt diese Hürde ja zum Teil schon wo ganz anders an und dass Leute sich nicht, also da ist seit 20 Jahren ein chinesisches Restaurant in der Nachbarstraße, aber man war nie da, warum denn nicht? Geh doch mal hin, probier's nochmal aus. Und ja, ich möchte unbedingt Leute immer dazu animieren, Sachen auszuprobieren und ja, so ein bisschen die kulinarische Komfortzone auch zu verlassen, ist doch schön.
Du bist großer Italien-Fan, wie jeder weiß, der dich kennt. Und jetzt wissen wir ja alle, Italien oder auch zum Beispiel Frankreich oder so, da hat Essen einen ganz anderen Stellenwert. Da geben die Leute auch mehr aus, zum Beispiel fürs Essen und für Lebensmittel. Und bei mir ist das so, also mich irritiert das zum Beispiel auch, dass Leute sich dann den Weber-Grill kaufen, der irgendwie ein paar tausend Euro kostet, und dann aber das Steak vom Aldi da drauflegen aus der Massentierhaltung. Würdest du grundsätzlich sagen, dass wir da in Deutschland immer noch ein Problem haben, sozusagen damit, welchen Stellenwert Essen, gutes, qualitativ hochwertiges Essen hat bei uns?
Auf jeden Fall, zu 100%. Und das ist etwas, was mich auch regelmäßig, ja, wirklich traurig macht. Und ich hab da keine Lösung für. Und es gibt halt so eine bestimmte kleine Bubble, so ein bisschen, ich nenne das immer vom Elfenbeinturm für den Elfenbeinturm, wo es eben diese Foodies gibt, die sehr interessiert sind und die ihre Prioritäten so aufteilen, dass sie halt auch wirklich Geld für Essen ausgeben, dass sie teures Fleisch, oder was heißt teures Fleisch, dass sie einfach Geld für gutes Fleisch ausgeben und in Restaurants gehen. Und dann finde ich, ist aber die ganz, ganz große Mehrheit, die wirklich daneben stehen und sagen so, nee, das, ich, ich gebe mein Geld für andere Dinge aus. Da ist das Auto irgendwie wichtiger oder die Fußballkarte oder sich 300 Euro für ein Taylor Swift Konzert. Aber sowas würde ich niemals für einen Restaurantbesuch ausgeben. Und ich finde, dass das schon was schon sehr, sehr Deutsches ist. Ich habe da leider überhaupt gar keine Erklärung für. Ich wünschte, man könnte es ändern, aber so ist es nicht. Ich finde, dass dieser Dubai-Schokoladen-Hype dafür gerade ein absolutes Beispiel ist. Da wird jetzt irgendwie die Dubai-Schokolade durchs Dorf getrieben und Menschen stehen stundenlang an für diese Schokolade und geben da locker 16 bis 20 Euro für aus. Und ungefähr eine Woche später wird halt das Gespräch darüber geführt, es kann doch nicht sein, dass der Döner jetzt auf einmal 5 Euro kostet, wo halt einfach Fleisch drin ist. Also das kann nicht günstiger sein. Also warum muss man das immer noch erklären?
Mhm.
Und das ist sowas, ich scheitere da irgendwie immer wieder dran, aber es hilft ja nichts. Also immer wieder aufstehen und irgendwie Produktqualität, Regionalität predigen und auch so auf die Arbeit von Erzeugern, von Bauern und von Bäuerinnen hinweisen, warum müssen bestimmte Dinge so viel Geld kosten? Was ist der Unterschied zwischen einem Rind, was viel Auslauf hat und den ganzen Tag Gras fressen konnte, und einem Rind, das noch nie Tageslicht gesehen hat? Also ja, also da hilft, glaube ich, immer nur einfach weiter drüber reden. Und ja, ich versuche auch immer, alle Menschen mit meinen Rezepten und mit meinem Essen irgendwie zu bekehren. So, probier doch, dann merkst du, wie gut es ist.
Naja gut, und man sieht ja zum Beispiel, wenn wir nochmal auf Italien kommen, also da kann man es ja auch sehr gut sehen, finde ich. Es sind ja oft die ganz einfachen Sachen, die auch bombastisch sein können. Also sprich, gute Pasta, gute Tomatensoße, gibt's nicht so viel, finde ich, was da drüber geht. Also
absolut, die italienische Küche ist ja so das beste Beispiel dafür, wie wichtig Produktqualität ist. Du hast ja ganz häufig wirklich so 4 Zutaten und die sind aber einfach regional und saisonal und wahnsinnig gut. Und genau deshalb finden wir das so großartig.
Mm. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, und es stimmt ja auch, wir machen uns eigentlich viel zu wenig Gedanken über unser Essen. Gleichzeitig muss man ja sagen, dass Essen, wenn es jetzt in unserer alltäglichen Sprache ist, kommt Essen eigentlich ständig vor. Man macht sich da oft gar keine Gedanken drüber. Es gibt so viele Redewendungen, Sprichwörter rund ums Essen. Und du hast, dir ist das auch aufgefallen, kann man sagen. Und
ja,
du hast mit dem ganz wunderbaren Nikolaus Heidelbach ein hübsches Buch gemacht, das bei Dumont erschienen ist. Hier geht es um die Wurst.
Und es ist eine Wurst vorne drauf, die in einer Strandliege liegt, und sie hat eine kleine Senftolle. Das gefällt mir sehr gut.
Diese Bilder sind ganz fantastisch, deine Texte sind es auch. Kannst du mal sagen, hast du eine Lieblingsredewendung oder eine Lieblingsaussage rund ums Thema Essen?
Ich liebe da wirklich einige. Ich mag sowas wie seinen Senf dazugeben. Und das ist auch etwas, was man wirklich oft verwendet. Also ich zumindest. Und neulich auch mal wieder um den Pudding fahren. Wie gut ist denn bitte um den Pudding fahren? Liebe ich einfach nur. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Oder, das ist wirklich, ich glaube, das ist mein Liebling. Jetzt haben wir den Salat.
Mhm. Kann man auch ständig sagen.
Ja. Now we have the salad. Jetzt haben wir den Salat. Finde ich ganz, ganz großartig.
Ich habe eine Freundin, die ist Schweizerin, und der habe ich irgendwann beibringen müssen, was es heißt, wenn man sagt, da brat mir einer einen Storch.
Und die Beine ganz kross, ja.
Und dann wollte sie das auch anwenden irgendwann und hat gesagt, da brat ich mir doch mal einen Storch. Dann haben wir festgestellt, es kommt auf Feinheiten an bei diesen Redewendungen. Es funktioniert dann auch ganz schnell nicht, wenn man es irgendwie ein bisschen falsch sagt. Aber es hat mir eigentlich auch gut gefallen.
Ja,
da brat ich mir mal einen Storch.
Schön, da brat ich mir mal einen Storch.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut. Ja, und genau, in dem Büchlein sind insgesamt 50 von diesen Redewendungen. Und ich habe versucht, ein bisschen nicht so ganz fachmännisch, aber eben auch ein bisschen humoristisch zu erklären. Wo kommt das eigentlich her? Warum sagt man Spargeltarzan? Warum sagt man, Herr Kohldampf ist jetzt leider nicht dabei, aber der Salat ist auf jeden Fall dabei, der Senf ist dabei, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, solche Dinge. Genau.
Und mein Highlight, die beleidigte Leberwurst.
Oh, die liebe ich
wahnsinnig
auch.
Wahnsinnig.
Interessiert mich nicht, die Bohne. Ja, mag ich total gerne, und sich auch damit zu beschäftigen. Warum sagt man das? Seit wann sagt man das? Seit 50 Jahren, seit 200 Jahren, seit 400 Jahren? Fand ich eine spannende Reise, die ich da machen durfte.
Hast du dir in dem Zusammenhang, das ist jetzt auch meine abschließende Frage, hast du dir mal die Frage gestellt, was eigentlich so der für dich größte Mythos rund ums Essen ist, den wir vielleicht alle verbreiten, woran wir glauben, was wir so weitertragen, der aber gar nicht zutrifft? Gibt's da was? Hast du da irgendwas, wo du sagst, da werde ich missionarisch, das werde ich immer noch allen immer erklären?
Ja. Also sowas wie Zucker, Fett, Weizen, das sind unsere absoluten Feinde und wir müssen sie dringend aus dem Speiseplan streichen. Das ist sowas, wo ich missionarisch tätig bin und immer dazu auffordere, die Dosis macht das Gift und nicht immer nur ein bestimmtes Lebensmittel ins Auge nehmen und sagen, das ist jetzt der Teufel, das müssen wir streichen, sondern nee, wir müssen uns schon unsere komplette Ernährung angucken. Und das gilt auch unter anderem für Glutamat tatsächlich, für Mononatrium Glutamat und dieses Chinese Restaurant Syndrome. Von daher, ja, das sind so... Ja, vielleicht nicht aus einem Lebensmittel immer den ultimativen Feind machen, sondern sich das mal ein bisschen genauer angucken und auch nicht immer nur einer Quelle vertrauen und vor allen Dingen halt das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren, sondern sich wirklich angucken, wie viel rohes Gemüse und rohes Obst konsumiere ich so den ganzen Tag und dann kann ich vielleicht auch mal mit ein bisschen Weißmehl und ein bisschen Fett und ein bisschen Zucker um die Ecke kommen.
Absolut. Ich glaube, es bleibt für dich genug zu tun. Ja. Die Themen werden dir nicht ausgehen. Vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist, dass du uns hilfst, das mit dem Weihnachtsfest und dem Weihnachtsmenü auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, wenn man sich an deine 10 Tipps hält, dann wird das auf jeden Fall ein harmonisches Weihnachtsfest. Wer nicht genug kriegen kann von Julia, der hat sehr viele Möglichkeiten, die Kolumnen im Kölner Stadtanzeiger, ihren Podcast Umami Town, das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, hier geht's um die Wurst. Und natürlich kann man auch diesen Podcast immer und immer wieder anhören und dann hat man alle Tipps, die kann man ja auch übertragen auf jedes andere Fest, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, nicht nur um Weihnachten.
Wie wird man eine gute, entspannte Gastgeberin?
Sehr gut. Liebe Julia, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Anregungen und Kritik können Sie mir gerne per Mail schicken an anne.burgmeier@ksta-medien.de. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.